Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und in der heutigen Folge habe ich Manuel Kramer zu Gast und mit ihm werde ich über das Thema Design Ops sprechen, was sich hinter dem Begriff verbirgt und wie es die Produktmacher bei sich umgesetzt haben. Dementsprechend viel Spaß. Hi Manuel, freut mich, dass du hier bist. Ich hatte es kurz im Intro schon, hatte ich dich schon angekündigt. Und zwar werden wir ja beide ja heute ein bisschen über dieses ganze Thema Design Ops, also noch ein Buzzword eigentlich, sprechen. Was ich aber noch nicht angeteasert habe, ist, was du eigentlich machst, wo ja was eigentlich dein Daily Doing ist und wo du eigentlich dann quasi auch die Schnittstelle zu dem Thema hast. Das überlasse ich gerne dir, deswegen stelle ich gerne vor, dass auch die Zuhörer wissen, wer du bist und was du so machst, Tag für Tag.
Super, gerne. Vielen Dank, Samuel, dass erstmal für die Einladung und dass wir heute über das Thema sprechen können, was mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Mein Name ist Manuel, wie du schon gesagt hast, und ich bin derzeit Director Business und Experience Design bei Die Produktmacher. Wenn nicht jeder weiß, was das bedeutet, tatsächlich, dann ist es ähnlich für uns auch, weil es eine relativ neue Disziplin ist, die auf der einen Seite den spannenden Teil des ganzheitlichen Innovation Consultings abdeckt, auf der anderen Seite im Prinzip in der Schnittmenge so zwischen Business, Strategie und Design angesiedelt ist. Und generell nutzen wir bei Die Produktmacher bereits viele Designmethoden und haben auch ein sehr holistisches Product Mindset. Die Idee ist hier einfach, dass wir die wachsende Relevanz und den Einsatz von Design und auch Businessmethoden eben bei unseren Digitalisierungsprojekten, die wir mit unseren Kunden haben, noch verstärkter mit passenden Formaten ergänzen möchten, um auch einfach kontinuierlich den Herausforderungen und den Kundenproblemen aus unterschiedlichen Sichtweisen gerecht werden zu können.
Also da quasi einfach, wie soll ich sagen, diesen wichtigen Thema noch einfach einen Rahmen quasi zu geben, ne?
Genau.
So, ja. Okay. Design Ops ist ja, als vielleicht um da einzusteigen, um vielleicht erstmal das Buzzword auseinanderzunehmen, in meinem Verständnis, klär mich gern auf, wenn es nicht so ist. Operations ist ja immer, sag ich mal, irgendwas, verbinde ich jetzt immer mit einer Hands-on-Thematik. Wie wird Design gemacht? Ist ja eigentlich, sag ich mal, jetzt aus meiner bescheidenen Sichtweise eigentlich selbstverständlich für den einzelnen Designer selbst. Also man weiß ja, was man quasi in seinem Job tun soll. Wieso gibt es dann bei euch dieses Thema Design Ops als wirklich ein übergreifendes Thema auch? Und wieso wird das bei euch dann auch so explizit nochmal geframed und auch beleuchtet einfach?
Ja, absolut valide Frage. Wenn wir so auf dieses Design Operations Menu schauen oder auch die Landschaft, die wir da so zeichnen, dann ist das Grundbedürfnis einfach, dass die Designer Struktur brauchen. Ja, und wie du schon gesagt hast, ist einfach diesen Doing-Faktor und grundsätzlich sollten die Praktiken für Design Operations auf der Grundlage der größten Gaps und Pains der jeweiligen Organisation irgendwie definiert werden. Und so tun wir das eben auch. Und die Konzentration dabei liegt eher auf der Planung und der Implementierung von Prozessen zur Unterstützung von Designern. Und da geht es viel darum, wie wir als Designer letztendlich tagtäglich zusammenarbeiten, unsere tägliche Arbeit erledigen oder letztendlich mit unserer Arbeit auch einfach einen gewissen Impact bei unseren Kunden oder für Nutzer erzeugen möchten.
Ist quasi es gründet sich ja, so wie es ich jetzt verstehen würde, Leute, die den Podcast schon ein bisschen länger verfolgen, es gründet sich ja quasi eigentlich dann auch immer auf dem, wofür die Company auch steht, wo es dann in Richtung Vision und solche Geschichten geht, was wir haben wir auch schon im anderen Podcast beleuchtet. Heute soll es ja eher darum gehen, was ist dann quasi so der nächste Step? Also wie kann man eigentlich wenn man jetzt eine sehr abstrakte Vision zum Beispiel hat, wie kann man das dann wirklich in Anleitung, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber einfach in ein vernünftiges Framework packen? So habe ich jetzt verstanden. Die wichtigste Frage oder eine der wichtigen Fragen, die mich auch da interessieren, ist dann, was ist die Zielsetzung dahinter? Also du hattest ja kurz angerissen, es sind so ungefähr so, man kann es so ein bisschen in drei grobe Punkte unterteilen, wie ich es verstanden habe. Dieses wie man zusammenarbeitet und auch dann auch am Ende, welchen Impact man daraus dann generieren kann. Aber was ist so die Gesamtzielsetzung zu sagen, okay, wir überlegen uns jetzt, dieses Framework zu machen?
Ja. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück und gehen noch mal tiefer ins Was rein. Tatsächlich, ich habe da vor längerer Zeit eine ganz schöne Definition gefunden, wo es irgendwie sinnbildlich darum geht, dass sich Design Ops auf die Orchestrierung und Optimierung von Menschen und Mitarbeitern konzentriert und auch deren Prozesse und das eigentliche Craft, also das Handwerk des Designers bezieht. Und das Ziel war hier ganz klar beschrieben, man möchte einfach den Wert und die Wirkung von Design im größeren Ausmaße verstärken. Und für mich selbst und auf Basis meiner Erfahrungen die letzten Jahre ist Design Ops mittlerweile eher so ein Sammelbegriff geworden für die Bewältigung von diesen gesamten Herausforderungen. Also zum Beispiel, ich möchte mein Designteam wachsen sehen und weiterentwickeln. Ich möchte Mitarbeiter mit den richtigen Skills finden und letztendlich auch hiren. Ich will effizientere Arbeitsabläufe schaffen. Und als letztes Ziel wirklich so, dass letztendlich auch die Qualität und die Wirkung, also dieser Impact, vorhin schon genannt, von den Designleistungen einfach verbessert wird. Und ja.
Würdest du sagen, das ist da auch, weil wir es nämlich tatsächlich auch in der letzten Folge ja auch zum Thema UX-Strategie hatten. Mhm. Würdest du sagen, das ist, sind irgendwie, sagen wir mal, artverwandte Themen, Schnittstellen, die es da gibt? Oder kann man das, ich meine, komplett auseinandernehmen kann man es natürlich nie, aber gibt es da Schnittstellen, einfach, um es vielleicht auch für mich besser einordnbar zu machen?
Gut, sicher. Ich meine, am Ende reden wir bei einer UX-Strategie letztendlich in der Umsetzung von einem Team, das das auch effizient und effektiv und auch skalierbar irgendwie unterstützen muss. Und Design Ops beschreibt für mich einfach die Basis dafür, dass eine UX-Strategie oder auch Designprojekte letztendlich sauber umgesetzt werden können. Und es geht ja hier darum, als Hauptzielsetzung Prozesse und Maßnahmen zu etablieren, die diese skalierbaren Lösungen letztendlich unterstützen, damit sich Designer auch für ihr Daily Business zum Beispiel eine UX-Strategie konzentrieren können. Und am Ende gilt aber Design Ops trotzdem für alle Experten, die irgendwie nutzerzentriert oder auch Design Thinking Prozesse zu jeweiligen Problemlösungen einsetzen. Also eigentlich alle in Anführungszeichen Designer, die irgendwie zu einer Endbenutzererfahrung beitragen, was ja auch der Fokus einer UX-Strategie ist.
Mhm. Um da mal ein bisschen tiefer drauf einzusteigen, wir reden ja die ganze Zeit davon, dass es sehr, sehr hands-on ist, oder ein Thema ist, was natürlich am Ende des Tages in den Teams auch passiert. Das ist ja auch, sag ich mal, so mit eine der großen Punkte, die vielleicht da auch geframed sind, ist ja dieses ganze Thema wie, also wo es eigentlich schon fast in Richtung Organisation geht. Mhm. Wie ist es bei euch gehandhabt? Oder habt ihr da irgendwie bestimmte Punkte, wo ihr sagt, okay, das sind Key Points, auf die wollen wir uns, die sind bei uns festgelegt oder das möchten wir so handhaben?
Grundsätzlich gilt es, glaube ich, jetzt in der Adaption gar nicht so sehr für die Produktmacher selbst. Jedes Team ist da sehr autark, auch wenn wir natürlich crossfunktional auf unseren Kundenprojekten arbeiten, aber jedes Team organisiert sich dort einfach selbst. Es hat natürlich für den Designer selbst eine sehr, sehr starke, sagen wir mal, Bedeutung, als auch für die Organisationen oder die Kunden, die wir letztendlich auch beraten und für die wir Projekte umsetzen. Und da wird sicherlich jede Kompetenz irgendwie ihre eigene Lösung haben, jede Fähigkeit, und Design Ops ist eben die der Designer und der, sagen wir mal, UX-Professionals. Und die Designer müssen jedoch meistens erstmal selber herausfinden, wie sie effizient mit diesem Mehr umgehen können. Und und das, was wir halt in unseren Kundenprojekten feststellen, ist, dass gerade Designteams in den letzten Jahren oft schneller wachsen als der Rest des Unternehmens, da die Organisation den Wert und den hohen Return on Investment Design eben erkannt hat und beginnt, das Team schneller eben um Mitarbeiter und Verantwortung zu erweitern. Und deshalb hat das da einfach eine sehr große Relevanz, auch in Kundenprojekten so eine gewisse Struktur mit reinzunehmen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man so, es klingt jetzt sehr negativ, aber dass man so dieses, es soll ja nicht wuchern, sondern es soll ja einen strukturierten Platz, glaube ich, auch haben, und dadurch, dass vielleicht dann wenn dieses, wenn jetzt ein Designteam zum Beispiel so extrem wächst, wachsen ja höchstwahrscheinlich auch die Schnittstellen mit anderen Punkten im Unternehmen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das da sehr auch herausfordernd ist, zu sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie einfach eine Struktur, sonst artet's aus. Heißt, das kommt bei euch dann quasi auch so direkt aus den Teams, zu sagen, okay, so und so macht's für uns jetzt am meisten Sinn, zusammenzuarbeiten.
Genau, das ist erstmal das Wichtigste, dass das Team dort einfach selbst auch sehr effizient und effektiv in den Prozessen arbeiten kann und einfach auch das den größten Mehrwert und den größten Impact dort auch erzeugen kann, aus sich selbst heraus, und das letztendlich dann auch einfach in die ganzheitlichen Projekte mitzunehmen. Ja. Grundsätzlich haben alle damit zu kämpfen, dass wir sicherlich irgendwie eine wachsende Menge an Bürokratie und Overhead-Kommunikation abmildern müssen. Und gerade wenn wir skalieren, ja, oder gerade wenn unsere Kunden auch skalieren müssen. Und am Ende muss dann jede Disziplin für sich selbst, sei es Tech, Product, Data oder eben auch Design, herausfinden, was dort am notwendigsten ist. Ja.
Ich frage mich halt dann immer, wenn, ich meine, es ist ja in der Theorie, ist es ja sehr, sehr stimmig, sehr sinnvoll. Was ich jetzt vielleicht auch so aus meiner Erfahrung sagen kann, ist ja dann nochmal ein ganz anderes Thema, das Ganze auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Also wie macht ihr das bei euch organisatorisch, dass ihr sagt, okay, wir holen uns jetzt vielleicht auch das Feedback ab, zu sagen, funktioniert das so im Team? Oder gibt es da dann, weiß ich nicht, ein Weekly oder Monthly Meeting, wo ihr sagt, okay, da setzen wir uns zusammen und besprechen dieses Thema einfach mal, oder holt ihr euch da Feedback von den Leuten, von den einzelnen Leuten, oder wie geht es dann in die Umsetzung?
Ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, wie bei allen Themen, man muss erstmal eine gewisse Art von Struktur vorgeben und auch so gewisse Komponenten herausbilden, wo wir denn Dinge auch verbessern möchten oder einfach letztendlich auch Optimierungspotenziale hat. Und bei DesignOps kann man das schon sehr, sehr gut strukturieren, weil es einfach so gewisse Komponenten gibt, es sind drei, die uns einfach helfen, dort die generelle Planung zu machen. Ja, also das heißt, die erste wäre, wie wir zusammenarbeiten zum Beispiel, oder die zweite wäre, wie wir unsere Arbeit erledigen, und die dritte ist einfach, diese Erfolgsindikatoren mit reinzunehmen, wie wir einfach diese Wirkung erzeugen. Und das ist grundsätzlich erstmal, was man als Design-Lead oder auch als UX-Lead vorgeben kann und dann mit dem Team iterativ und einfach auch cross-disziplinär innerhalb eines Design-Teams, ja, weil dort ja auch sehr, sehr viele Kompetenzen und Fähigkeiten vorliegen, weiterentwickeln muss. Ja. Die Frage für mich ist ja tatsächlich, Design-Ops ist jetzt ja kein neues Thema. Es wird in den letzten 2-3 Jahren teils auch sehr immer wieder nochmal marketingseitig auch herausgehoben und auch nochmal als relevant dargestellt. Und die Frage muss ja eher sein, warum ist es denn eigentlich jetzt gerade wieder so wichtig? Und warum sollten wir tatsächlich in dieser Zeit jetzt auch darauf so reagieren?
Die Frage wollte ich nämlich gerade auch stellen. Denkst du, es ist wichtiger geworden, jetzt vor allem, sag ich mal, bezogen auf die aktuelle Situation, dieses Thema wirklich, sag ich mal, noch im Unternehmen noch mit zu pushen, weil man einfach sagt, okay, man hat vielleicht diese unsichtbaren Strukturen, die ja von automatisch kommen, wenn man ist in der Arbeit, es etablieren sich Meetings, es etabliert sich Austausch mit Leuten, ohne dass es auch geframed ist, aber wenn, glaube ich, man zu Hause ist, vor allem jetzt auf Bezug auch auf Homeoffice, hat das dann einen höheren Stellenwert auch bekommen, denkst du?
Ja, vor allen Dingen in dem Punkt, wie wir eben zusammenarbeiten. Und das hat natürlich diese zwei Sichtweisen. Auf der einen Seite, wie man natürlich intern zusammenarbeitet und welche Formate man dafür auch ins Leben ruft und kreiert. Auf der anderen Seite natürlich auch, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Und die Art und Weise, wie Designer arbeiten und miteinander und mit anderen Teams interagieren oder auch mit Kundenteams interagieren, die verändert sich ja grundsätzlich seit Jahren. Und diese Veränderungen machen natürlich DesignOps aus meiner Sicht einfach notwendig. Und gerade in dieser Zeit, weil sich auch unsere Arbeitsrhythmen und Arbeitsumgebungen und einfach auch, wie wir tatsächlich zusammenarbeiten, jetzt durch die aktuelle Situation natürlich extrem verändert hat. Und dort gibt es sicherlich auch hilfreiche Iterationen in so einem doch etablierten Framework, die man dort noch gehen kann. Ja.
Ich denke auch, dass es ist bestimmt ja auch einfach ein, es ist jetzt nicht so, dass es ein Manifest ist, was unveränderlich ist. Ich glaube, dass es ja auch immer sehr dem Wandel unterliegt und das glaube ich auch nicht. Die beste Lösung ist zu sagen, okay, wir werden jetzt 5 Jahre nach Schema F arbeiten und danach gucken wir mal, ob wir es vielleicht irgendwie anders machen. Sondern ich glaube, das, man sieht es ja jetzt wieder, es ist ja von einem Tag auf den anderen, es ist irgendwie halt die Zeit zum Austausch irgendwie halbiert und vor allem beeinflusst dann ja extrem dieses Thema, wie man zusammenarbeitet, ne? Wie man den Austausch macht, wie man sich organisiert. Und ich glaube, dass man da auch einfach ein bisschen Freiraum auch zur Interpretation lassen muss oder zur Veränderung zumindest lassen muss.
Ja, absolut. Und das ist ja grundsätzlich auch erstmal eine absolut positive und mehrwerthaltige Entwicklung, die da in den letzten Jahren stattfand, die ich finde. Also in vielerlei Hinsicht, und das wurde, glaube ich, auch schon oft in der Podcast-Reihe genannt, von anderen Designleadern, haben ja Designer auch so ein bisschen den Kampf gewonnen, mit am Tisch zu sitzen. Und wir sind mehr und mehr irgendwie Teil breiter strategischer Gespräche und viele Organisationen müssen nicht mehr vom Wert Designs überzeugt werden, sondern haben es verstanden. Und das finde ich erstmal positiv. Aber auch da ist es umso wichtiger, tatsächlich in diese Design-Ops konkreter reinzugehen, weil Designer dann tatsächlich oft viel zu beschäftigt sind, um wirklich zu designen. Ne? Also diese Anerkennung bedeutet manchmal auch oft, dass die zusätzliche Belastung durch die Beteiligung an dieser strategischen Arbeit, für die wir jetzt im Prinzip auch den Freiraum bekommen haben, neben dem klassischen Daily Doing des, darf man sagen, Entwerfens und Recherchierens, ja, irgendwie bewältigt werden muss. Ja. Ja.
Nee, wir hatten da tatsächlich in einer der vergangenen Folgen so das mal ganz kurz angerissen, weil ich so meinte, eigentlich ist es dann vor allem, ja, wenn man jetzt in einem Unternehmen ist, ich meine, bei euch ist nochmal ein besonderes Setup, ihr seid eine Agentur, bei euch hat dieses Thema ja bereits einen riesen Stellenwert. Aber wenn man sich jetzt mal zum Beispiel ein Unternehmen anguckt, bei dem der Designkampf vielleicht noch nicht gewonnen ist, sondern dieses Bewusstsein vielleicht noch nicht zu 100% da ist, dann glaube ich, fällt es ja auch extrem mit in die Aufgabe der Designer, ob sie wollen oder nicht, eine Art Prozesse und Strukturen auch einfach mitzubringen und auch den Raum dafür zu schaffen, damit auch gesehen wird, okay, das hat Hand und Fuß und dieses Thema Design braucht auch einfach diesen Raum.
Und das wird tatsächlich, glaube ich, so von Außenstehenden und auch von manchen Kunden gar nicht so gesehen, ne? Dass Designer auch hier wirklich mit komplexeren Zusammenhängen zu kämpfen haben als vielleicht je zuvor. Und da viele Organisationen eher so eingebettete Produkt- oder ja projektspezifische Teammodelle einführen, gibt es letztendlich auch einen wachsenden Mangel an der Connection so zwischen den Designern, die über die meistens, sagen wir mal, mittlerweile crossfunktionalen Teams auch verteilt sind und jetzt auch gerade in dieser Zeit. Ja. Und zudem werden halt die Experiences und die Services, die Designer verantworten, auch immer aufwendiger und die Teams sind oft über verschiedene Standorte verstreut und infolgedessen sind die Arbeitsabläufe oder auch die Entscheidungsfindungen zunehmend verteilt.
Ja. Ich denke auch, dass es macht, glaube ich, einfach das Zusammenarbeiten. Also wenn ich mich jetzt in die Rolle des Designers reinversetze, glaube ich, unfassbar angenehm zu sagen, okay, ich weiß genau, also angefangen bei dem ersten Punkt, ich weiß genau, wie wir zusammenarbeiten. Ich weiß dann hier und da sind meine Meetings, da wird das und das bei rauskommen. Ich weiß genau, wenn es jetzt um den Start im Unternehmen geht, wie soll das Onboarding sein, wie kann ich mich auch im Unternehmen weiterentwickeln, ich weiß genau, welche Tools ich benutzen kann. Also es ist einfach so viel, es gibt, glaube ich, sehr viel Sicherheit und nimmt so dieses Thema zu viel Auswahl zu haben oder einfach zu viel sich mit Themen beschäftigen zu müssen, die eigentlich nicht das Kernthema sind, weshalb ich auch als Designer jetzt arbeite oder halt auch arbeiten möchte. Weil das einfach, glaube ich, außenrum einfach schon auch geregelt ist, kann ich mir jetzt vorstellen, ohne selbst Themas als Designer gearbeitet zu haben.
Ja, absolut. Ja.
Ihr habt ja, wir haben jetzt sehr viel über dieses Thema gesprochen, okay, wie man zusammenarbeitet. Da habe ich vielleicht noch einen Punkt zu, bevor wir vielleicht so zum nächsten Punkt übergehen. Und zwar dieses Ganze immer nochmal, um nochmal in diese Corona-Kerbe zu schlagen, die wahrscheinlich schon unfassbar viel auch einfach ausgeleiert ist mittlerweile. Aber meinst du, dass sich die Art der Zusammenarbeit dadurch wirklich nachhaltig verändert? Oder denkst du, dass in vielen Unternehmen die Strukturen trotzdem so fest sind, dass man sagt, okay, es, es reicht nicht mal jetzt diese Pandemie, sondern es muss wirklich auch so ein Thema von innen heraus, zum Beispiel jetzt in der Art Design Ops Menu, wie ihr es ja habt, manifestiert sein, damit es sich auch langfristig etablieren kann.
Also das sehe ich ganz als extrem wichtig und relevant an, keine Frage. Also Covid hat uns sicherlich dazu gebracht, Organisationsprozesse oder auch Kommunikationsprozesse neu zu denken. Das mag jetzt nicht für vielleicht jedes Unternehmen zutreffen. Und ich denke auch, dass gerade so viele Mittelständler in Deutschland da noch eigene Herausforderungen irgendwie haben. Ja, sei es schon irgendwie Technologie getrieben. Aber wir jetzt als Agentur und Beratungs-Company sind da einfach schon sehr flexibel geworden. Also wir haben zum Beispiel letztendlich so eine Regel, wenn ein Kollege von uns remote dabei ist, wählen sich alle anderen auch remote ein. Egal, ob jetzt 4 von den 5 Leuten im Büro sind. Ja, dann sind alle anderen trotzdem auch vor ihrem Rechner, um einfach auch dort diese Gleichwertigkeit zu haben und keine gewisse Unfairness. Ja. Und am Ende ist es auch so ein bisschen natürlich gegeben, weil dann jeder sowieso in seinem eigenen Raum sitzen sollte mit gewissem Abstand und Maske. Also demnach passt es eigentlich da ganz, ganz gut zu. Und so zwischen den Terminen, natürlich sind irgendwie auch so Meetings via Zoom oder Meet oder auch über Slack, wo wir arbeiten, gang und gäbe geworden. Und es ist gar nicht so schlimm, wenn man den ganzen Tag letztendlich jetzt in Meetings hängt, weil man muss ja irgendwie mit den Menschen sprechen und muss sich dort anders strukturieren, macht man einen Kaffee-Talk mehr und weil man halt nicht zur Kaffeemaschine geht. Und das ist eigentlich alles total wichtig und da kann man schon viel dafür tun. Ja.
Ich glaube das Potenzial, das Potenzial ist da zu sagen, okay, jetzt wird aufgezeigt, dass es auch anders geht. Oder dass sich Dinge verändern werden und auch manchmal vielleicht auch verändern müssen. Ich glaube, es liegt jetzt dann auch sehr viel einfach an Management-Ebenen etc., um dann dieses Thema nicht einschlafen zu lassen, sondern wirklich zu sagen, okay, jetzt wo der Input kommt, weil er halt kommen muss, von den Teams, von den Mitarbeitern zu sagen, okay, man muss sich neu organisieren etc., dann glaube ich, ab einem bestimmten Punkt liegt es dann am Management zu sagen, okay, das wollen wir jetzt irgendwie auch als Teil unserer Kultur in die Company bringen und auch irgendwo festhalten, ne? So stelle ich mir vor.
Ja, absolut. Also grundsätzlich geht es ja darum, wie man Umgebungen und Formate schaffen kann im Rahmen der Zusammenarbeit, die einfach eine effektive Kommunikation ermöglichen. Und ich würde das jetzt erstmal nicht trennen nach Remote oder Onsite. Am Ende muss man irgendwie eine Struktur schaffen für Rituale und irgendwie Meetings mit unterschiedlichen Formaten. Man kann ja auch sicherstellen, zum Beispiel, dass die Räume und Umgebungen für die Zusammenarbeit förderlich sind. Und das gilt auch für die aktuellen Remote-Zeiten. Ne? Also nette Backgrounds in Zoom oder mal ein Blümchen auf den Tisch stellen, die Kollegen sehen. Ja? Oder mit spannenden Kollaborationstools wie Miro arbeiten. Das hilft auch bei der Kreativität. Und zu guter Letzt heißt ja diese Zusammenarbeit auch, dass man Plattformen schafft oder neue Plattformen auch schafft, in denen der Austausch von Erfahrungen und Erfolgsgeschichten und den einzelnen Fähigkeiten und Interessen der Kollegen ja auch irgendwie möglich ist. Also dieses Knowledge Sharing ganz wichtig, weil man sich eben nicht persönlich im Büro trifft und weil man es irgendwie anders sicherstellen muss.
Ja, das ist, hast du absolut recht. Es ist ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, diese zwei Punkte, wie man zusammenarbeitet und wie man dann auch, sag ich mal, die Arbeit selbst macht, sei es jetzt durch Toolsets, die man gegeben hat, durch einen Designprozess, der irgendwo auch definiert ist. Das ist ja irgendwo, sag ich mal, noch klarer. Was für mich jetzt auch noch interessant ist, vielleicht dann auch drauf einzugehen, ist dieses ganze Thema, was bei euch ja auch in dieses Design-Ops Menü, nenne ich es mal, reinfällt, ist ja, dass ihr auch sagt, okay, wir wollen uns auch angucken, was am Ende bei rauskommt. Was unsere Arbeit einfach für einen Effekt am Ende auch hat. Was ist da so die höchste treibende Kraft zu sagen, okay, dem räumen wir eigentlich in einen genauso großen Spielraum ein, wie wir definieren, wie wir zusammenarbeiten wollen, und möchten aber genauso viel Aufmerksamkeit dem Thema widmen, was kommt am Ende dabei raus, weil ich kann mir vorstellen, vor allem bei einer Agentur oder nicht bei euch, ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen, aber dass vielleicht hier und da manche Agenturen das so handhaben, dass sie sagen, okay, wenn wir jetzt fertig sind dann und der Kunde ist glücklich, dann passt erstmal, dann sind wir erstmal raus mit der Arbeit, die wir gemacht haben. Was nicht so sein sollte, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Ja, also das ist natürlich auch ein Ziel, keine Frage. Aber natürlich möchten wir auch so diese gesamte sehr output-orientierte Struktur in eine eher outcome-strukturierte Lösung letztendlich dann überführen. Und das bedeutet auch, dass man natürlich irgendwie zeigen muss, was notwendige Erfolgsindikatoren sind und wie man letztendlich den Impact wirklich erzeugt. Und grundsätzlich ist es in unseren Werten auch schon beschrieben, dass wir letztendlich alles immer auch wieder in Frage stellen und versuchen, den größten Impact bei unseren Kundenprojekten zu erzeugen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dort auch immer wieder die Extra Mile zu gehen, über den Tellerrand hinauszuschauen und Kunden auch konstant zu challengen. Und einfach auch die eigenen Dinge nochmal in Frage zu stellen, damit man wirklich diesen Outcome generieren kann. Und das gilt für die Produktmacher an sich, logischerweise, und für alle unsere Kollegen. Das gilt aber auch insbesondere für natürlich die Designer und UXler, die natürlich auch irgendwie darüber nachdenken müssen, wie die eigentliche Designarbeit Wirkung erzeugen kann.
Und ja, da gibt es. Ich denke auch, dass es wichtig ist, so als es ist sowieso ganz, ich meine, Feedback ist unfassbar wichtig, egal in welchem Setup, in welchem Beruf man ist, aber vor allem auch im Design, weil es ja dann doch, es ist immer ein sehr kollaboratives Thema und ich glaube, vor allem wenn es größere Projekte sind, glaube ich, ist es auch wichtig, dann einfach nochmal so diesem Feedback auch nochmal wirklich Raum einzuräumen und zu sagen, okay, hey, das habe ich dazu beigetragen und das kam am Ende bei rum. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir da nochmal einen Einblick geben, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht hier und da oftmals einfach untergeht, vielleicht aufgrund des hohen Workloads oder wie auch immer, oder weil man vielleicht nicht in den kompletten Prozess involviert war, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dann auch am Ende zu sehen, okay, daran habe ich gearbeitet und das kam am Ende bei rum.
Ja, das ist total wichtig. Das kann man in diesem Menü unter Sozialisieren verstehen. Ja, also letztendlich so zu diesem Impact, zu dieser Impact-Erzeugung zählen eigentlich drei Komponenten zusammen. Also das eine ist messen, das zweite ist sozialisieren und das letzte ist ermöglichen. Und bei sozialisieren stellen sich halt die Fragen, wie klären wir andere über die Rolle und den Wert von Design auf? Also diese Sozialisierung besteht letztendlich so aus der Erarbeitung einer konsistenten Botschaft über die Rolle und den Wert von Design hinweg und fördert einfach diesen proaktiven Austausch mit anderen Designpartnern, mit anderen Teammitgliedern. Und es ist wichtig, auch hier Erfolgsgeschichten über nutzerzentrierte Designprozesse oder auch Projekterfolge einfach zu erfassen und weiterzugeben und auch einzelne Designer oder auch das Team anzuerkennen und zu belohnen und einfach für die Designpraktiken und die Erfolgs- oder die Erfolge, die sie bei ihrer Arbeit letztendlich dann erzielen. Genau.
Ja, vor allem, es ist ja auch dann irgendwo auch ein wiederum halt ein Kreislauf, wenn man sagt, okay, es ist ja dann oft auf der anderen Seite wieder ein Best Practice Sharing und dann kann man ja vielleicht auch rückblickend sagen, okay, das, was wir am Ende vielleicht messen oder dann auch im Austausch mit Kollegen auf anderen Projekten und so weiter dann irgendwie erfahren, wird bestimmt auch wieder einen Rückbezug haben dazu, wie man dann in Zukunft die Arbeit erledigt. Weil ich sage mal so, nur weil man jetzt ein Framework hat, heißt ja nicht, dass man immer alles perfekt macht. Sondern ich glaube, deswegen ist auch der letzte Punkt so wichtig, weil man dann genau sagen kann, okay, hey, wenn es noch was gibt, was wir verbessern können, dann nehmen wir uns auch die Zeit, das auch anzugucken und das dann auch zu erkennen einfach.
Absolut richtig. Und gerade das Thema Messen ist ja, glaube ich, ein Riesenthema bei UX und Design an sich. Und das wird auch, ich weiß gar nicht, das ist einer der letzten Podcast-Folgen auch, glaube ich, so ein bisschen zerrissen worden, ja, mit dem Thema NPS, das ist auch teils völlig falsch verwendet wird in diesem Kontext. Generell geht es beim Messen einfach darum, wie man Design zur, ja, fast schon Rechenschaft ziehen kann, indem wir irgendwie, also wie wir Designqualität definieren und messen. Und Definition von gut und fertig sei es das für Designteams, ja, oder auch von Kundenseite aus. Und wie kann man letztendlich die richtigen Metriken auswählen und abstimmen, die letztendlich für eine Designqualität und die Verfolgung dieser Metriken im Laufe der Zeit notwendig sind. Und als letztes noch, wie findet man objektive Messgrößen zum Beispiel? Ja? Also die einfach so die Erstellung und Verwendung von Designprinzipien während des gesamten Designprozesses ermöglichen. Also es sind natürlich so Kernfragestellungen und wichtig ist es hier auch einfach einen gewissen Impact zu beweisen durch neue UX-Design-Metriken, die vielleicht nicht normalerweise so kommerziell ausgeschlachtet sind oder die auch erstmal in die falsche Richtung gehen und die man falsch interpretieren kann.
Ich denke auch, also kann ich mir vorstellen, korrigiere mich da gerne, dass es total kunden- und projektabhängig ist, welche, also diese Definition, oder gibt es allgemeingültige Metriken, die man jetzt anwenden kann, wo ich sagen kann, okay, das kann ich, diese Kennzahl gucke ich mir bei jedem meiner abgeschlossenen Projekte an. Gibt es das?
Das gibt schon, ja. Es gibt natürlich objektive Metriken, um irgendwie auch UX gewissermaßen in der Wirkung zu belegen. Was natürlich bei Kundenprojekten und auch mit größeren Kunden immer wieder aufkommt, ist einfach auch diese gewisse Subjektivität, vor der du natürlich nicht irgendwie gefeit bist. Ne? Also das ist ganz klar. Und da geht es eigentlich auch viel um Beratungsleistung und auch wieder zurückzugehen zu gewissen Standards, die jetzt auch nicht erst 2, 3 Jahre alt sind, und dort einfach auf diese objektiven Messzahlen oder Kennzahlen auch zu schauen dann. Die Implementierung dafür und das auch durchzuberaten, ist aber natürlich einfach ein Heidenaufwand und kriegt man meistens auch gar keine Möglichkeit, das in Kundenprojekten dann auch umzusetzen. Hier geht es auch darum, das Team erstmal darauf einzustellen, was denn über den Tellerrand noch hinaus ist, möglich ist und wie man vielleicht gewisse Dinge bei Kundenprojekten auch noch mit reinnehmen kann, reinberaten kann, die dann perspektivisch auch helfen können und die auch eine größere Wirkung zeigen.
Ich glaube, ich kann mir das vorstellen, dass es vor allem dann in sehr frühen Phasen im Designprozess oder wenn es um das ganze Thema Service Design dann auch geht, es ist ja immer wahnsinnig schwierig dann zu sagen, okay, jetzt sind wir fertig, sondern es gibt ja, also weil ja genau das Thema ist, zu sagen, okay, was kann man denn noch machen? Also die Aufgabe ist ja genau rauszufinden, was kann man denn noch machen, um das Nutzererlebnis dann einfach zu verbessern? Und man weiß ja nie, was man noch nicht weiß. Also das, glaube ich, macht es diese Definition zu sagen, wir sind fertig, super schwierig, weil man ja gar nicht weiß, was noch möglich ist. Sonst, weißt du, was ich meine? Sonst wüsste man es ja.
Ja, total. Ja, diese Definition von fertig, das kennt man ja auch so im klassischen, irgendwie aus der Scrum Bibel, ne? Definition of Done und Definition of Ready. Am Ende gibt es das für Design auch, aber natürlich immer auf Basis des aktuellen Projektoffsets oder auch der aktuellen Hypothesen, die man gebildet hat. Und das kann ja die nächste Validierung dann schon wieder komplett widerlegen, wenn man dann einfach eine nächste Iterationsschleife gehen muss. Aber umso wichtiger ist natürlich auch, das irgendwie gewissermaßen zahlenbasiert zu messen, sodass man vielleicht auch nicht unbedingt wieder die andere Richtung einschlägt, sondern halt wirklich optimiert.
Ja, vor allem, wenn man dann nochmal, sag ich mal, die Möglichkeit hat oder es vielleicht sogar gefragt ist vom Kunden in einem bestimmten Projekt-Setup zu sagen, okay, jetzt zoomen wir aber einfach mal ein bisschen raus aus unserem Projekt, und gucken uns mal ein bisschen das Drumherum an, dann ist man ja nicht unbedingt auf der Designer grünen Wiese, wo man dann irgendwie alles machen kann, aber dann ist das Setup ja, sag ich mal, sofort ein ganz anderes und auch viel weniger klar definiert dann auch, worunter dann natürlich dann auch die Definition von, okay, jetzt sind wir fertig, wahrscheinlich auch drunter leidet. Was ich auch noch sehr spannend finde, ist, dass das ganze Thema, wie soll ich sagen, Weiterbildung beziehungsweise dann auch Feedback zu sagen, okay, man guckt sich nicht nur an, okay, gegenüber dem Kunden, was haben wir da für einen Impact, sondern auch zu gucken, okay, was hatte vielleicht dieses Projekt für einen Impact auf unsere Mitarbeiter? Zu gucken, okay, welche Skill oder zu sehen, okay, welche Skills hat vielleicht jemand entwickelt oder vielleicht welche Skills tun sich auch erst auf oder erkennt man erst durch ein bestimmtes Projekt-Setup. Das ist ja auch wahnsinnig interessant, dann da das auch als Möglichkeit zu nutzen, zu sagen, okay, man kann sein Design-Team intern so entwickeln, dass jeder seine Stärken dann entfalten kann quasi oder man seine Stärken weiterentwickeln kann.
Ja, absolut. Das gehört für mich noch eigentlich zu diesem Part, wie wir eben zusammenarbeiten. Da gibt es so in diesem Standard eben diesen Punkt vermenschlichen. Also das heißt einfach, wie stellen wir sicher, dass jeder Mitarbeiter bei der Einstellung und beim eigentlichen Onboarding und auch bei der beruflichen Entwicklung in erster Linie als Individuum behandelt wird. Und man entwickelt hier zum Beispiel Einstellungspraktiken, die auf den Bedürfnissen des Designteams abgestimmt sind, oder man führt letztendlich auch konsistente Onboarding-Praktiken ein, um neue Teammitglieder effizient und effektiv aufzugleisen und auf den hoffentlichen eintretenden Erfolg vorzubereiten. Und irgendwie standardisiert man auch mit Skill-Matrizen und gewissen Möglichkeiten, hier transparent Karrierewege einzuschlagen, eben auch, also tatsächlich diesen Weg, ja. Und das gilt sowohl für Management als auch für Nicht-Management oder auch Non-Leadership-Positionen im Designbereich.
Ja. Das wäre dann vielleicht auch, es ist eine sehr, sehr gute Überleitung, beziehungsweise ein sehr, sehr guter Cliffhanger, weil wir tatsächlich auch schon relativ zeitlich dem Ende nah sind. Wäre vielleicht eine sehr, sehr spannende Frage, das in der nächsten Folge mal zu beleuchten, zu sagen, okay, das ganze Thema vielleicht auch auf das Thema Management und Leadership zu beziehen. Wie man da eigentlich, ob es da genauso funktioniert, was es da vielleicht noch für zusätzliche Kriterien gibt. Genau. Dementsprechend, um es nicht so sehr in die Länge zu ziehen, Manuel, es war sehr, sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe sehr, dass wir vielleicht in der einen oder anderen zukünftigen Folge nochmal zusammenkommen. Und ich hoffe, es ging dir ähnlich.
Sehr, sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich tatsächlich noch einen kleinen Werbeteaser einschießen.
Selbstverständlich, ja. Selbstverständlich.
Weil wenn das jetzt den ist doch immer so, ne? Wenn das, ich will jetzt kein Buch verkaufen, keine Angst, aber wenn das jetzt die eine oder den anderen angefixt hat, wir suchen unfassbar wild gerade nach neuen Teamkollegen, unter anderem Data-Spezialisten und Product-Analysten oder auch Senior Service Designer und Innovation Consultants. So, check gerne mal die Post aus unter dieproduktmacher.com/jobs. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf viele weitere Awesome Mitmacher. Das wollte ich einfach nochmal loswerden. Oder meldet euch auch gerne bei mir. Hat mir aber unfassbar Spaß gemacht und ich freue mich auf potenzielle Weiterführungen von dem Thema. Genau.
Ich mich auch. Ich werde es auch nochmal für alle, die sich jetzt die Webadresse nicht mitnotiert haben, ich werde es auch einfach nochmal auf LinkedIn posten, eure Website mit dazu packen. Dann soll es auch jeder Hörer finden. Genau.
Super gerne.
In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Manuel. Und bis zur nächsten Folge.
Danke dir. Bis dann, Samuel. Servus.